Woran erkennt man einen Christen oder was macht einen Christen aus? Vielen Dank, dass ihr euch darauf eingelassen habt oder an diejenigen, die sich darauf eingelassen haben, was aufgeschrieben haben. Und ich versuche das mal so stichpunktweise vorzulesen und nehmt es mir nicht übel, wenn ich vielleicht die eine oder andere Schrift nicht so gut entziffern kann. Es liegt an mir, nicht an eurer Schrift. In der Art, wie man an gewisse Themen herangeht, also nicht egoistisch, sondern an Gottes Wohl und Gemeinwohl, manchmal, also daran denken und manchmal mit oder durch Gebet, Gottes Wort. Es ergibt sich aus seinem Leben und lässt sich beim ersten Treffen nicht unbedingt feststellen. Wenn jemand etwas dagegen sagt, wenn schlecht über einen anderen geredet wird, am Fisch am Auto habe ich keinen. Oh. Dass derjenige freundlich ist, hilfsbereit und dass er an Gott glaubt und es auch anderen Menschen erzählt. An der Liebe, an der lebendigen Hoffnung, an der Liebe, die ihr untereinander habt. Da hat jemand beim Wochenspruch aufgepasst. Im Umgang miteinander, aber das ist nur eine Moment, eine Annahme. Sicherheit hätte man denken. Moment. Ah, genau. Am Umgang miteinander kann man es erkennen, aber Sicherheit bekommt man nur, wenn man nachfragt. Wenn man direkt im Gespräch, ins Gespräch kommt und danach fragt. Menschen sehen in ihrer Not, liebend auf sie zugehen, dass er wahrhaftig ist. Freundlichkeit im Gespräch, zuhören können. Dass er nicht nur an sich, sondern auch an andere denkt. Bei Trauer, Leid, durch Ermutigung, Gebet, Fürsorge, Mitgefühl. Bei Mädchen und Frauen kleine goldene Halskettchen, Kreuzhalskettchen. Bei jungen Leuten Shirts mit christlichen Botschaften. Beim Kirchgang am normalen Sonntag, also nicht nur an Weihnachten, beim Statement im Internet und vor allen Dingen, wenn sie offen sich dazu in ihrem Kollegenkreis und Bekanntenkreis und ihrer Familie bekennen. Eine Menge Antworten. Dankeschön. Mich wundert, dass zum Beispiel gar nicht Bibellesen dabei stand. Müssen wir noch mal reden miteinander. Genau, so ein paar Stichworte, die ich mir noch ergänzend aufgeschrieben hatte, war eben Bibellesen möglichst täglich, Gebote halten, auf ethisch korrektes Verhalten achten, den Zehnten geben, in der Gemeinde mitarbeiten, nach der Wahrheit suchen und klare Vorstellungen von richtig und falsch. Ihr merkt, manche Sachen, von die ich geschrieben habe, sollten so ein bisschen stupsen, so ein bisschen kitzeln. Aber was sagt denn der Predigttext von heute zu dem Thema? Der steht im Jakobusbrief, Kapitel 2, 14 bis 26. Ich lese euch den Text vor aus der Basisbibel und ihr könnt an der Leinwand mitlesen. Meine Brüder und Schwestern, was nützt es euch, wenn jemand behauptet zu glauben, sich der Glaube aber nicht in Taten zeigt? Kann ihn dann der Glaube retten? Stellt euch vor, ein Bruder oder eine Schwester hat nichts anzuziehen. Es fehlt ihnen sogar das tägliche Brot. Nun sagt einer von euch zu ihnen, geht in Frieden, ihr sollt's warm haben und euch satt essen. Ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt das? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er sich nicht in Taten zeigt, bleibt er für sich allein und ist tot. Es könnte nun jemand einwenden, du hast den Glauben und ich habe die Taten. Dem würde ich antworten, zeig du mir doch deinen Glauben, der ohne Taten bleibt. Ich kann dir an meinen Taten zeigen, was der Glaube bewirkt. Du glaubst an den einen Gott, das ist gut so. Aber sogar die Dämonen glauben an ihn und zittern vor Angst. Du Dummkopf, verstehst du denn nicht? Ein Glaube, der sich nicht in Taten zeigt, ist nutzlos. Ist nicht Abraham, unser Stammvater, wegen seiner Taten von Gott für gerecht erklärt worden? Er legte seinen Sohn Isaak auf den Altar, um ihn als Opfer darzubringen. Daran siehst du, der Glaube und sein Handeln haben zusammengewirkt. Erst durch das Handeln wurde der Glaube vollkommen. Damit erfüllte sich, was die Heilige Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, aufgrund seiner Taten wird der Mensch von Gott für gerecht erklärt. Der Glaube allein genügt nicht. War es nicht bei der Prostituierten Rahab genauso? Aufgrund ihres Handelns wurde sie für gerecht erklärt. Sie nahm die Kundschafter Israels bei sich auf und ließ sie auf einem anderen Weg aus der Stadt hinaus. Ohne den Geist ist der Körper tot. Genauso ist auch der Glaube tot, wenn er sich nicht in Taten zeigt. Was macht einen Christen zum Christen? Was macht einen Christen aus? Woran erkennt man einen Christen? Die Antwort von Jakobus scheint zu sein, an seinen Taten und guten Werken. Glauben hat Folgen, so könnte man diesen Abschnitt aus dem Jakobusbrief zusammenfassen. Oder Glaube muss Taten zur Folge haben, sonst ist er tot. Ein Glaube, der sich nicht auf das Leben, auf mein Denken und mein Handeln auswirkt, ist, so Jakobus, nichts wert. Und ich fand, das konnte man aus euren Zetteln, die ihr geschrieben habt, auch so ein bisschen raushören. Das muss sich was zeigen. Wenn ich glaube, dass es mit Sicherheit regnen wird und gehe raus und nehme keinen Regenschirm mit oder keine Regenjacke, dann werde ich wahrscheinlich nass werden. Da bringt mir mein Glaube, es wird regnen, die kluge Erkenntnis, die bringt mir da gar nichts. Wenn ich eine tolle Geldanlage gefunden habe und lege dann mein Geld aber nicht an, dann hilft mir meine tolle Entdeckung gar nichts. Ich habe keinen Gewinn dadurch, wenn ich nicht auch was tue, wenn ich nicht handle, sondern nur glaube, dass es gut wäre. Wenn ich fest glaube, dass ich zu schnell fahre, aber nicht vom Gas gehe, dann bekomme ich unter Umständen ein Knöllchen. Das ist dann auch eine Folge, aber nicht die Folge meiner Erkenntnis oder meines Glaubens, sondern die Folge, dass ich meinen Glauben nicht in mein Handeln umgesetzt habe, dass ich nichts getan habe. Die beste Erkenntnis bringt nichts, wenn sie nicht umgesetzt wird. Wenn du an Jesus glaubst, dann muss das Folgen in deinem Leben haben. Zumindest dann, wenn du dich auf eine Beziehung mit ihm einlässt. Glaube will umgesetzt werden, will gelebt werden. Es scheint hier so ein bisschen, als wenn Jakobus in der Diskussion wäre mit Paulus. Vielleicht habt ihr bei den Worten eben auch so an manche Paulus-Texte aus der Bibel gedacht. Der schreibt ja in seinen Briefen scheinbar genau das Gegenteil. Ihr seid aus Gnade gerettet, allein durch Glaube, nicht durch Taten. Und spannend ist, gerade mit Abraham argumentiert Paulus auch. Also Jakobus führt Abraham ja als Beispiel an und gerade mit Abraham argumentiert Paulus auch. Jakobus betont das Handeln von Abraham und Paulus sagt, Abraham hat Gott geglaubt und vertraut, deshalb ist er gesegnet worden. Na was denn nun? Könnte man ja verwirrt werden. Wer hat denn jetzt recht, Paulus oder Jakobus? Auf welche Seite sollten wir uns stellen? Bist du Team Paulus oder Team Jakobus? Ich erspare euch jetzt die Abstimmung, dass wir mal melden. Wer hat denn jetzt recht? Viele Menschen sind da auf der Suche nach der einen Wahrheit. Auch viele Christen und manche sind überzeugt davon, dass die eigene Wahrheit die einzig richtige ist. Und wer hat sie denn jetzt nun, die eine Wahrheit, Paulus oder Jakobus? Ich glaube beide. Und ich glaube, so unterschiedlich sind ihre Aussagen gar nicht, so unterschiedlich, wie sie sich anhören. So weit sind die beiden gar nicht voneinander entfernt. Sie legen nur ihre Betonung anders. Also erst einmal geht es um die Frage, glaubst du, dass es den einen Gott gibt? Klammer auf, den Gott des Alten und Neuen Testaments, den Gott der Juden und Christen, Klammer zu. Ich persönlich würde die Frage noch ausweiten, ob du glaubst, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, aber zu Jesus sagt Jakobus hier erstmal gar nichts. Also glaubst du, dass es den einen Gott gibt? Das kann man entweder mit Ja oder mit Nein beantworten. Wenn die Antwort Ja ist, dann kann es aber nochmal mindestens 3 verschiedene Dinge bedeuten. Zum einen, ja, ich glaube das, dass es diesen Gott gibt, aber es hat keine Relevanz für mich. Ist mir egal, spielt keine Rolle. Das zweite, ja, das glaube ich, aber ich halte nicht viel von Gott. Im Gegenteil, vielleicht bin ich sogar eher sein Gegner. Man kann an Gott glauben und der größte Feind Gottes sein. Auch das sagt Jakobus hier, auch die Dämonen glauben an Gott. Oder das dritte, ja, ich glaube an Gott und ich möchte eine Beziehung mit ihm haben. Ich möchte in Beziehung mit ihm treten. Und Jakobus sagt, das dritte ist das eigentlich Spannende. Zu glauben, dass es Gott gibt, das sagt nichts über deine Beziehung zu ihm aus. Aber wenn du eine Beziehung zu Gott haben willst, dann muss das eigentlich sichtbar werden. Und dann wird das sichtbar, weil Gott eine Resonanz in dir auslöst. Ich mache ja auch ganz gerne Musik. Wenn man die Saiten einer Gitarre anschlägt, dann geben sie einen Ton von sich, weil da eine Resonanz erzeugt wird. Da wird was bewegt. Da schwingt etwas. Und das kann man nur verhindern, indem man die Saiten einfach festhält. Und selbst dann gibt es oft noch einen Ton. Aber diese Schwingung, die kann man verhindern, indem man die Saiten festhält. Dann schwingt da nichts. Und was Jakobus hier meint, ist, dass du glauben kannst, dass Gott auf... Moment, jetzt habe ich hier mich verheddert. Was Jakobus meint, ist, du kannst glauben, dass Gott auf den Saiten deines Lebens Töne erzeugen kann. Aber das nur zu glauben, dass er das kann, das erzeugt noch keine Musik. Du kannst auch die Saiten festhalten, da schwingt nichts. Und Jakobus fordert dich auf, lass dich darauf ein. Lass dich auf das Saitenspiel Gottes ein. Lass ihn in dir eine Resonanz erzeugen, eine Schwingung, die dich in Bewegung bringt. Das passiert nur, wenn du hinhörst auf ihn. Wenn du im Gebet bist mit ihm, wenn du in der Bibel liest, wenn du mit anderen Christen im Gespräch bist über ihn. Und mach da nicht dicht, sondern lass das eine Resonanz in dir erzeugen. Dann ist der Klang Gottes um dich herum hörbar, wenn er in dir eine Resonanz, eine Schwingung erzeugt. Wenn die Gitarre nur rumsteht, dann entspricht sie nicht ihrem Zweck. Wenn aus dem Glauben keine Taten folgen, wenn Glaube keine Folgen hat, dann entspricht er nicht seinem Zweck. Und das sieht Paulus ganz genauso. Im Brief an die Epheser schreibt er zum Beispiel, ihr seid doch Kinder des Lichts, also von Gottes Licht erfüllt. Ihr seid Kinder des Lichts, also lebt auch so. Das ist nichts anderes als, lass deine Gitarre nicht sinnlos herumstehen und halt die Saiten nicht fest, sondern lass Gott darauf spielen. Oder Glaube ohne Taten ist tot. Das ist ein totes Lippenbekenntnis, wenn da nichts schwingt, keine Wirkung da ist. Du kannst noch so viel in der Bibel lesen und innerlich glauben. Wenn das nur innerlich bleibt, dann lass es ruhig bleiben. Dann macht das keinen Sinn. Dann ist das wie einen netten Roman lesen. Glauben, Vertrauen, Beziehung mit Gott muss sich auswirken, sonst hat sie keinen Wert, sonst ist sie tot. Was wäre eine Ehe, in der die Ehepartner sich sagen, ich liebe dich, und ansonsten würden sie völlig aneinander vorbeileben? Ich habe so ein bisschen die Vermutung, in den meisten Ehen wird viel zu selten ich liebe dich gesagt. Aber nur die Worte und dann vielleicht noch ein bisschen Sex, das wäre doch ein bisschen wenig. Wenn ich jemanden liebe, dann können mir doch die Werte und die Dinge, die der anderen Person wichtig sind, nicht gleichgültig sein. Und wenn ich eine Beziehung eingehe und ändere gar nichts an meinem bisherigen Leben, dann ist doch auch irgendwie was komisch. Das weiß sogar ich als Single. Warum Paulus sich so massiv für Gnade und Gegentaten ausspricht, Klammer auf, tut er ja eigentlich nicht, Klammer zu, das liegt daran, weil er sich gegen Leute zur Wehr setzen muss, die die Taten in den Vordergrund stellen. Die sagen, ja, nur durch die Taten kann was passieren. Nur durch die Taten kannst du dir die Liebe Gottes verdienen. Das sind Menschen, die anderen einreden. Man muss erst Taten tun, um sich den Himmel zu verdienen. Menschen, die einem einreden, dass unsere Taten so mächtig sind, dass sie Gott machtlos machen können. Und da sagt Paulus, nee, so läuft das nicht. Einmal kam ein junger Mann zu Jesus und fragte ihn, was er tun muss, um sich den Himmel zu verdienen. Und der ging ganz schön enttäuscht wieder nach Hause, als er merkte, dass er den Preis dafür gar nicht zahlen kann, dass er das gar nicht leisten kann, sich den Himmel zu verdienen. Paulus würde bei diesem Mann in die Hände klatschen und sagen, ja, seht ihr, das habe ich doch gesagt, es kommt nicht nur darauf an, dass Gott, es kommt nicht auf die Taten an, sondern es kommt darauf an, dass Gott uns seine Liebe schenkt. Wir müssen dafür nichts tun, wir müssen uns seine Liebe nicht erarbeiten, wir müssen nur glauben und die Beziehung annehmen, die er uns anbietet. Und ich vermute, Jakobus würde sagen, ja, das sehe ich doch genauso. Aber das nur für wahr zu halten, das bringt doch nichts. Das muss doch auch irgendwie Auswirkungen haben. Und Beziehungsratgeber Holger würde sagen, ja, wenn mir die Beziehung wirklich wichtig ist, dann wirkt sich das da automatisch aus. Und manchmal muss ich auch echt dafür arbeiten, dass die Auswirkung sichtbar wird. Beziehung ist auch nicht immer einfach. In einer gesunden Beziehung hat das dann aber nichts mit Zwang oder einem Muss zu tun, sondern so wird die Liebe sichtbar. Und der Musiker Holger würde sagen, lass Gott doch die Saiten deiner Lebensgitarre in Schwingung versetzen. Geh in Resonanz zu ihm. Lass dich von ihm bewegen. Bestimmt wirst du dich dabei auch mal vergreifen. Da kommen mal komische Töne raus, mal falsche Töne. Aber lass ihn doch den Klang erzeugen, der dein Leben bestimmt. Gott schenkt uns seine Liebe. Er lässt uns die Wahl, ob wir uns auf die Beziehung mit ihm einlassen. Und wenn man sich auf Liebe wirklich einlässt, glaube ich, hat das Auswirkungen. Und zwar Auswirkungen, die ihrerseits die Liebe Gottes sichtbar machen, die Liebe weitergeben. Als Jesus nach dem wichtigsten Gebot gefragt wird, sagt er, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich glaube, Jesus, Paulus, Jakobus und nebenbei auch ich, wir sind uns da einig. Liebe zu Gott hat immer auch Auswirkungen auf unseren Nächsten und auf unser Umfeld. Jakobus würde das Taten nennen. Paulus würde von dem Licht Gottes sprechen, das durch uns hindurch auf andere leuchtet. Und nehmen wir noch einen dritten dazu, Johannes aus der Bibel. Johannes würde wahrscheinlich sagen, Jesus hat euch zuerst geliebt und man wird diejenigen, die eine Beziehung zu Gott haben, daran erkennen, dass sie auch die anderen lieben. Nicht aus Zwang, weil ich das ja muss als Christ, sondern weil sie so Gottes Liebe erwidern können, auf Gottes Beziehung sich einlassen können. Man kann noch so sehr für Gott sich ereifern, noch so viel Bibel lesen, ohne die Liebe zu anderen Menschen bleibt man ihm fern. Was macht einen Christen aus, haben wir am Anfang gefragt. Und wir haben eine ganze Menge Antworten gesammelt. Wahrscheinlich waren alle Punkte, die wir aufgeschrieben haben, gute Punkte. Einige davon waren vielleicht Voraussetzung für Christsein. Andere waren eher eine Folge oder eine Tat im Sinne von Jakobus oder auch von Paulus. Manches davon war vielleicht auch eher von unserer Prägung bestimmt. Also manches, wo man denkt, das macht einen Christen zum Christen. Das haben wir vielleicht so übernommen, weil uns das so beigebracht wurde. Ich finde es wichtig, das immer mal wieder zu reflektieren. Was macht für mich eigentlich mein Christsein aus? Nicht alle Folgen oder Taten, die zur Zeit Jesus gut und richtig waren, sind auch heute noch dran. Weil sich die Situation und die Welt verändert hat. Nicht alles, was vor 20 Jahren gut und richtig war, ist auch heute noch richtig. Das ändert aber nichts an dem Ausgangspunkt, nämlich der Botschaft von Gottes Liebe zu uns, die insbesondere in Jesus sichtbar wurde. Und die soll uns zur Tat bewegen. Nicht, um uns seine Liebe zu verdienen, sondern weil seine Liebe durch uns hindurchfließt. Jetzt erlebe ich gerade auch ältere Menschen, die sagen, Mensch, ich habe jahrelang mitgearbeitet, ich habe jahrelang etwas getan für Gott in der Gemeinde, in der Familie, in der Nachbarschaft, aber ich habe nicht mehr die Kraft dafür. Habe ich denn jetzt genug für Gott getan? Oder ist mein Glaube jetzt nicht mehr komplett, weil ich diese Taten nicht mehr so umsetzen kann? Ist es zu wenig, wenn ich jetzt nichts mehr tue? Und ich glaube, da stecken direkt mehrere Missverständnisse drin. Ich glaube, es gibt bei dem Thema nicht ein zu wenig, nicht ein genug oder nicht ein mehr als genug. Diejenigen, die verheiratet sind, habt ihr euch schon mal in eurer Ehe gefragt, ob euer Ehepartner euch genug liebt oder ob ihr euren Ehepartner, eure Ehepartnerin genug liebt? Klar muss man in einer Beziehung immer mal wieder Dinge auch aushandeln, Bedürfnisse klären, Verhaltensweisen nachjustieren. Aber was für ein Druck entsteht, wenn man sich immer fragen muss, ob man genug liebt? Und wenn man sich fragt, ob man genug geliebt wird, dann ist das doch eigentlich ein Zeichen dafür, ja, dass irgendwas ein bisschen schief läuft. Entweder in der Ehe oder mit meinem Selbstwert. Es geht nicht darum, dass ich über die Hürde springen muss, die Gott aufgestellt hat. So viele Taten müssen sein und das musst du schaffen. Hoch genug gesprungen, Glück gehabt, zu niedrig gesprungen, Minuspunkt. Wenn wir anfangen zu berechnen, ob wir genug getan haben für Gott, ich glaube, dann läuft schon was schief in der Beziehung zu ihm. Es geht nicht um genug, sondern es geht darum, mich von ihm zum Klingen zu bringen lassen. Wenn deine Kraft nicht mehr reicht, das zu tun, was du früher für Gott getan hast, vielleicht will er dir dann auch sagen, du hast genug davon getan. Jetzt ist etwas anderes dran. Vielleicht ist jetzt deine Aufgabe, für andere zu beten, sie zu ermutigen. Vielleicht ist deine Aufgabe jetzt, leiser zu werden, wenn andere etwas anders machen, als du es machen würdest. Vielleicht ist deine Aufgabe auch jetzt, lauter zu werden, wenn du merkst, dass Christen nicht in Gottes Sinne miteinander umgehen. Vielleicht ist deine Aufgabe jetzt, anderen zu sagen, ich verstehe deine Lebenswelt anscheinend nicht oder nicht mehr. Willst du sie mir erklären? Und wenn ich sie dann immer noch nicht verstehe, dann weiß ich trotzdem, wir sind Geschwister. Gott hat dich und mich lieb. Frag dich doch mal, welche Folgen dein Glaube an Gott, deine Beziehung zu ihm in deinem Leben hat. Welche Taten sind Folgen deiner Liebe zu ihm? Frag dich doch mal, ob Gottes Liebe dich in Schwingung bringt, in Bewegung versetzt. Und vielleicht nehmt ihr euch wirklich ganz konkret in der nächsten Woche jeden Morgen mal einen Moment Zeit, um euch ja diese Frage zu stellen. Welche Auswirkungen soll meine Beziehung zu Gott heute haben? Auf meinen Umgang mit meinen Nachbarn, auf meinen Umgang mit meinen Kollegen oder Studienkollegen, auf mein Verhalten meiner Familie gegenüber, auf meine Ansprüche an die Gemeinde, auf meine Bereitschaft, die Gemeinde oder auch die Mitarbeitenden zu unterstützen und zu tragen, auf die Menschen, denen ich beim Einkaufen oder im Straßenverkehr begegne, auf meinen Umgang mit Geld, auf meine Sexualität, auf meinen Umgang mit der Umwelt, mit Gottes Schöpfung oder auf irgendeinen anderen Bereich, der mir am Herzen liegt. Was soll in diesen Bereichen, wo soll in diesen Bereichen die Liebe Gottes in meinem Leben deutlich werden? Die Liebe Gottes, die Gott mir schenkt und die mein Herz zum Schwingen bringt. Und weil euch die Fragen wahrscheinlich jetzt erschlagen haben und ihr euch wahrscheinlich keine einzige davon merken konntet, habe ich die aufgeschrieben und werde die gleich verteilen. Und lade euch ein, euch wirklich jeden Morgen in der vor euch liegenden Woche euch das mal anzuschauen. Und damit ihr von dieser Challenge nicht überfordert seid, nehmt euch vielleicht mal einen Punkt oder zwei Punkte raus. Nicht alles gleichzeitig, da wird man ja Meschugge. Ein oder zwei Punkte. Und dann mal schauen, was Gott macht und wo ihr Gott begegnet. Und vielleicht nehmt ihr euch dann abends auch nochmal Zeit und sagt Gott Danke für die Situation, in der er euer Herz zum Schwingen gebracht hat. Und in die Situation, in denen seine Liebe durch euch sichtbar und euer Glaube durch euch und euer Tun für andere spürbar wurde. Ich wünsche euch spannende Erfahrungen mit der Musik, die Gott in eurem Leben spielt. Amen.